Welcome to another round of Boardroom or Miro Board. Today we talk retrospectives with Agile coach Maria. Let's go. First question. You've spent 2 hours in a team retro, but the only input you've heard is Dave's. Boardroom or Miro Board?
Boardroom. In Miro, Dave can't hog the space because everyone can add thoughts anonymously, online at the same time.
Correct. Next. You need the team to act on feedback fast, so you turn all those retro notes into Jira tasks instantly.
Miro all the way. And I can assign those tasks to teammates.
You're nailing this. Now, you see hundreds of sticky notes from the retro. A real mess. But you organize them into 5 themes in just seconds.
Miro, I basically get back an entire hour when I use its AI tools for clustering.
And she's done it.
Join over 60 million people running actually enjoyable and actionable retros in Miro. Get your first 3 boards free at Miro.com. That's Miro.com.
Ready for a career in behavioral health? Earn your online degree at Herzing University. Choose from health and human services, psychology, or social work programs. Gain the skills to work, coordinate, and manage nonprofits. Secure a bachelor's in psychology to study mental health or advance your social work career through our online Masters of Social Work. Let us help you become a social change agent. Your future starts now at Herzing University. Text HEALTH to 85109. That's HEALTH to 85109. Or visit herzing.edu.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe vom Sound-Gäste-Podcast. Denn an meiner Seite zum einen die wunderbare Anja Ressler.
Hallo.
Und der wunderbare Marc Lehmann.
Hallo.
Soweit nichts Ungewöhnliches, aber heute gibt es keinen Sound-Gast. Heute machen wir uns selber den Hof, kann man so sagen. Heute sind wir unsere eigenen Sound-Gäste, denn ja, 20 Folgen Sound-Gäste-Podcast.
So viele?
Liegen hinter uns, ja, kann, ne? Man ist schon komplett durcheinander.
Krass.
Die uns auch ja gerade durch so eine Corona-Zeit geführt haben, in der viele Künstler nicht die Chance hatten aufzutreten, was auch oft Thema bei uns war. Wir wollen heute diese Folge nutzen, um uns mal wieder in den Vordergrund zu drängen.
Und auch
Marc
mal kennenzulernen. Ne?
Marc Lehmann mal kennenzulernen und ein bisschen das, was wir vorher unseren Gästen abverlangt haben, nämlich einzuordnen, wie ist eigentlich ihr Gewürzregal, wie klingt eigentlich die Band X, beziehungsweise was ist unser Geschmack, das wollen wir heute mal selber machen. Und wir haben auch ein paar Kategorien uns ausgedacht, wo wir uns dann jeweils 1 bis 2 Songs rausgesucht haben, die wir uns hier heute anspielen. Also heute wird ein bisschen abgenerdet über Musik. Vorher aber die Frage, Marc, Anja, gab's für euch so Highlights aus den letzten Folgen Soundgäste? Gab's überraschende Gäste, die ihr vorher ganz anders eingeschätzt hattet? Gibt's irgendwas, was euch im Kopf geblieben ist? Anja.
Also mindestens Annette Louisanne, die war ja ultra sympathisch und cool.
Auf jeden
und
Fall.
Cool war es mit Björn Beton, das war toll.
Mhm.
Auch die 257ers haben mich irgendwie überrascht, hatte ich vorher auch gar keine Idee, wie die so wohl drauf sind. Und mein Highlight war eigentlich, glaube ich, Mine. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, es liegt auch daran, weil ich das Album so sehr, sehr gut finde. Ja.
Ja, ich fand es immer schön, wenn man so ein bisschen was zwischen den Zeilen dann nochmal rausgehört hat, so ein paar nette Anekdoten. Und mir ist im Gedächtnis geblieben, wie Antje Schumacher zum Beispiel so ganz verlegen ihre Clouseau-Story hier erzählt hat, dass sie bei diesem Wettbewerb da damals mitgemacht hat und da die 1Live Krone kurzzeitig hatte. Und ich finde es natürlich immer toll, wenn irgendwie Spiele gut ankommen. Und da ist mir im Gedächtnis geblieben, weil ich da bei der Vorbereitung schon so viel Spaß hatte mit diesen Schlagertexten. Das haben wir mit Chima dann gemacht. Wie geht der Schlagertext weiter? Und gerade weil ihm das sehr viel Spaß gemacht hat und er sich da regelmäßig weggeschmissen hat, dann ist mir das auch sehr positiv im Gedächtnis geblieben.
Ja.
Also ich würde generell sagen, wir haben ja ein sehr breites Spektrum im Podcast gehabt. Und ich glaube auch breiter als vielleicht unser privates Musikspektrum sonst so ist. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, dass wir immer mal so in komplett neue Welten abtauchen mussten, ja quasi, als Recherche für den Podcast. Also ich hätte nicht gedacht, dass ich mich mal komplett in die Diskografie von Revolverheld oder Annette Louisanne reinhöre. Und damals zu checken, was machen solche Künstler eigentlich für Musik? Wie hat sich das so im Laufe der Zeit verändert? das war spannend, so ein bisschen aus der Komfortzone rauskommen und auch neue Songs entdecken. Also wie oft saßen wir auch hier und hatten dann immer so Ohrwürmer von so Bands, wo wir vorher wenig Bezug hatten.
Du hast eigentlich gerade das auf den Punkt gebracht, also dass man sich mit den Künstlern und Künstlerinnen so beschäftigt hat und weil man vielleicht vorher so irgendwie, also ich dachte, na, was wird das jetzt da so sein? Und eben dann genau, wir haben die Alben durchgehört, wir haben die Texte nochmal angeschaut, die Videos, wir haben festgestellt, wie lange die schon irgendwie auf Bühnen stehen, wie was für große Hallen die auch ausverkaufen und. Und was genau, was für ein Spektrum da und so Geschichten drin stecken. Und das wäre uns, glaube ich, ohne den Podcast gar nicht so passiert.
Ja. Ich glaube auch. Also für mich nochmal Highlight, würde ich sagen, Steffi von Silbermond fand ich super. Generell die 257, das waren super offen, also wie transparent die auch über so Erfolgsdruck und so geredet haben, wo ja viele so verklausuliert dann immer sagen, nee, so schlimm ist nicht. Die waren super straight. Johannes Strate auch. Also es waren schon sehr, sehr viele einfach schöne Gespräche und ich hatte nie das Gefühl, dass es irgendwie nur so Promo-Gelaber ist, sondern dass sie wirklich auch Bock haben, was zu erzählen. Das liegt natürlich auch an der Aura von so einem Marc Lehmann, ne?
Klar, ja.
Die möchte man ja alles
in
erzählen.
In erster Linie fast schon, möchte ich sagen. Ja.
Ich glaube, das waren ja auch die Highlights für die Gäste. Nicht wir, sondern das, was Marc am Anfang jeder Folge zusammengeschnitten hat und auch innerhalb der Folgen die Quizzes und Rätsel und weiß ich nicht was.
Ja, spätestens nach dem ersten Spiel waren alle Gäste happy. Mm. Das muss man sagen.
Also wir mussten ja eh nicht viel machen. Und wenn wir was verdödelt haben, hat Marc das wahrscheinlich auch eh alles rausgeschnitten.
Ja, genau.
Das glaube ich wiederum nicht. Das wird schön so drin geblieben sein. Wir haben heute das gemacht, was wir sonst auch immer am Anfang machen mit unseren Gästen. Wir bitten die ja ein bisschen ihren Stil einzuordnen, das, was sie so geprägt hat musikalisch. Das nennt sich Gewürzregal. Und wir drei haben das auch mal aufbereitet. Und ich bin ganz gespannt, denn wir kennen es ja jetzt schon auch ein bisschen. Und im Laufe der Podcast-Produktion hat man ja auch viel erfahren über den Geschmack des anderen, wo sich so ein Marc seine Spielchen raussucht. Aber so das mal in so ein Gewürzregal zu gießen, finde ich ganz spannend. Wer möchte denn anfangen? Gibt's da jemanden?
Anja will also unbedingt, hast du eben gesagt.
Ich habe ja nur, also ne, wir haben das ja sehr spontan gerade alles zusammengetragen, deswegen sowas, also ich weiß nicht genau, unsere Gäste machen das ja öfter so, dass sie dann das Gewürzregal anschauen. Wir sagen, wir stellen ja die Gewürze zusammen und dann helfen wir ihnen ja so ein bisschen auch auf die Sprünge.
Da ist immer Micky Krause drin.
Und da ist immer Micky Krause drin. Micky Krause, genau, weil der jetzt nämlich da immer drin ist. Der ist nicht in meinem Gewürzregal, aber den habe ich ja durch meine Arbeit schon mal treffen können. Mhm. Auf Mallorca im Schaumpartyland. Und da haben wir da ein Interview mit ihm gedreht. Den finde ich musikalisch so grottoid, aber der ist tatsächlich als Mensch ziemlich interessant gewesen damals in meiner Erinnerung. Also deswegen, das ist schon irgendwie, das prägt, also der ist schon da auch mit drin. Und generell habe ich aber so ein bisschen zurückgeschaut. Also ich weiß gar nicht, wie ihr das gemacht habt. Vielleicht machen wir ja die Kategorie irgendwann nochmal. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, so als ich klein war, in den 90ern. Mhm. Da ist ganz klar, das kann ich nicht verleugnen, da hat eine Band komplett mein Leben geprägt und das war Tokotronic. Mhm. Und tatsächlich, also wirklich seitdem die Mauer gefallen ist mindestens. Und da hatte ich nämlich auch immer diese, ich wollte unbedingt immer wegen dieser Band nach Hamburg, weil es gab einen Song, bevor dieses weiße Album rauskam, was in so einer Pappschachtel waren. Das hieß Nach Bahrenfeld im Bus. Und ich wollte immer unbedingt wissen, wo dieses Bahrenfeld ist.
Ich habe da gearbeitet im Bahrenfeld.
Ja, jetzt seitdem ich, also als ich dann selber nach Hamburg gezogen bin, wusste ich es auch. Nein, ich wusste es schon vorher, weil mein Papa dann gesagt hat, naja, da müssen wir halt mal gucken. Dann fahren wir da jetzt mal hin.
Süß.
Und dann sind wir da mal hingefahren. Und es war natürlich unspektakulär. Ja. Ich glaube, eine Trabrennbahn gibt es, den Elbtunnel gab es schon.
Und nee, Großstadtrevier wird da gedreht.
Wurde, glaube ich.
Nicht mehr? Ist dann umgezogen?
Das ist ja spektakulär explodiert, das Revier. Und ich glaube, da gibt es einen neuen.
Jetzt hast du gespoilert.
Nee, es ist passiert. Ist passiert.
Ach, in echt?
Ja, ja.
So.
In der Serie. Genau. Das weiß ich sehr zuverlässig, weil ja Mitarbeiter von uns auch direkt gegenüber gewohnt haben teilweise. Mhm. Und ich glaube, wird nicht mehr da gedreht.
Ach,
aber ohne Gewehr.
Also die Band, also die muss in meinen, ich habe bis heute T-Shirts von, also die ich in den 90ern gekauft habe, die ich immer noch anziehen kann. Weiß nicht warum.
Okay,
ich weiß es nicht. Die waren auch da schon in der Erwachsenengröße, wahrscheinlich Nachthemdchen, keine Ahnung. Aber ich habe die T-Shirts noch und muss sagen, deswegen, also ich hatte die stehen da in meinem Regal und das war eine Phase, in der habe ich aber auch viel Ärzte und eine Band gehört, Die hieß, also ganz kurze Phase, Keimzeit, vielleicht kennst du
ja,
die.
Ja, natürlich.
Andreas kennt die.
Klingklang.
Und da gab es ein Album, es hieß irgendwas mit Elefanten und Primeln, so eine Ostband, aber ja, die steht da auch im Gewürzregal.
Weil wir das häufiger hier hatten, natürlich, das ist so ein Standard-Go-To-Cover-Song für jede Schülerband, die irgendwie in der Kirche auftritt, die sagt, lass uns doch mal Klingklang, du und ich, oder Klingklang heißt es, glaube ich, einfach
Klingklang
nur,
ne? Heißt er, ja.
Einstudieren.
Ja, und dann habe ich da aber auch noch Bands wie Arcade Fire und Block Party, um eine neue Phase zu, man darf ja nicht so viel sagen, aber dann gibt es natürlich auch eine ganz wichtige Gewürzregalschiene, auf der stehen dann sowas wie Jay-Z und KIZ und Beyoncé und Tribe Called Quest, so, ja, deswegen, das darf man ja eigentlich nicht sagen, aber das würde ich jetzt mal sagen.
Aber Arcade Fire würde ich schon nochmal drauf zurückgehen. Das ist ja so eine Band, also wir sind ja auch langjährige Arbeitskollegen gewesen, die du richtig krass auch begleitet hast und fast schon hinterhergereist bist, Gefühl. Du hast die, glaube ich, ganz oft live gesehen.
Ja, ich habe tatsächlich eine Band öfter live gesehen, wo ich auch hinterhergereist bin, das war The Police.
Wirklich?
Ja, die stehen da auch drin. Aber Arcade Fire habe ich 3 oder 4 Mal live gesehen, stimmt.
Okay.
Ja, weiß ich nicht, ist so gekommen. Ich habe die einmal live gesehen und dachte, Alter, die sind ja nur geil. Und dann ist das passiert. Dass ich immer hinterher. Nochmal und nochmal. Und das ist eine tolle Band. Ich warte sehnlichst darauf, dass nochmal was Neues kommt jetzt. In diesem Jahr vielleicht. Ich denke, die sind auch so, die warten, bis Corona durch ist und dann. Nee, aber wenn ich es jetzt schon erzählt habe, The Police haben mal 2008 oder so und 2009 eine Tour gespielt und da waren sie, auf der ganzen Welt, da habe ich sogar heute noch die Doppel-DVD oder Dreifach-DVD von diesem Konzert und die haben in Deutschland 3 oder 4 Konzerte gespielt. 4, glaube ich, und ich war auf jedem einzelnen damals. München, Berlin, Hamburg, krass, und Mannheim, glaube ich, ja.
Ich habe ja
Düsseldorf.
Ich muss jetzt erstmal die Timeline irgendwie wieder. Also ich war jetzt okay, Arcade Fire, Tokotronic und dann kommt sie mit Police. Jetzt sage ich, Moment mal, welchen erzählen sie mir denn jetzt wieder?
Ja, das ist, ich habe auch einen ganz, ganz fiesen 80er-Film, das wisst ihr ja auch.
Ja.
Und deswegen, dass ich, vielleicht mischen wir die Gewürze irgendwann mal wieder um und dann kann ich noch mehr erzählen.
Schön, wir werden natürlich auch von Marc und von mir nachher noch in die Gewürzmischerei einsteigen und hören, was da so Bands sind, die uns geprägt haben. Vorher aber kommen wir zur allerersten Kategorie. Wir haben uns ein paar überlegt, ein paar Rubriken, zu denen wir Songs raussuchen sollten. Und wir wollen ja hier immer gerne auch ein bisschen Musik hören, ein bisschen was anspielen. Marc, mit welcher Kategorie fangen wir denn an?
Wollen wir einfach die Reihenfolge nehmen, die wir da gewählt haben, zufällig? Ich habe gerade.
Das darfst du entscheiden.
Das können wir. Die erste, schwer reinkommen. Die erste Kategorie ist Songs, bei denen man losheulen könnte, / die bei Liebeskummer man vielleicht mal angeschmissen hat oder sowas. Oder ist das ein zu schwerer Einstieg?
Nee, da steigen wir jetzt mit ein, jetzt hast du es gesagt.
Ansonsten müssen die Leute halt skippen, ja.
Meine erste CD wäre halt eine logische Kategorie für den Start gewesen, aber klar,
let's
start with Heartbreak.
Dann machen wir die als nächstes, dann können sich die Leute darauf freuen. Man kann ja auch allgemein schon sagen, damit die Leute wissen, was kommt in dieser Folge noch, kann ich ja einmal die Kategorien einfach nennen.
Oh ja, sehr gerne.
Und zwar, wie gesagt, wir starten mit Heulen, Liebeskummer. Die erste CD handeln wir noch ab. Dann ein Song, den man hassen will, aber doch mag, so ein bisschen die Guilty Pleasure-Richtung. Ein Song, wo man sich vorstellt, ich bin DJ auf einer langweiligen Party und ich will, dass jetzt alle raufstürmen auf die Tanzfläche. Muss kein bekannter Chartbreaker sein. Aber was ist das, was wir als DJ da reinschmeißen würden in den CD-Player, wie man das ja heutzutage so macht? Und die letzte ist die Kategorie Songs zum in der Bahn aus dem Fenster schauen. Kennt wahrscheinlich jeder. Man sieht so die Wälder an sich vorbeirauschen.
Ja, das fiel mir leicht an, Song zu wählen. Ja.
Genau, das sind die Kategorien, die wir so immer verteilt in dieser Folge dann angehen wollen.
Okay, bevor wir reinhören, seid ihr so richtige Liebeskummer Leute, es gibt ja so welche, die dann wirklich das auch, solche Musik suchen, die das anspricht, ne, dieses Sprichwort, ja, so plötzlich versteht man Love-Songs, wenn man dann Liebeskummer empfindet und versteht jede Zeile, oder versucht ihr Musik zu meiden, oder sucht ihr euch richtig dann in solchen Songs, wenn es euch nicht gut geht?
Nö, ich leg das, glaube ich, nicht unbedingt auf.
Rede mal über deine Gefühle,
Marc. Liebeskummer ist jetzt auch schon ein bisschen her, muss ich sagen. Aber ich glaube, ich war dann nie der Typ, der dann gesagt hat, oh, jetzt geht's mir so schlecht, jetzt muss ich so einen Song hören. Sondern eher generell, wenn man so eine Stimmung hat oder so. Also ich höre Musik, wenn dann oder ich genieße Musik eigentlich nur entweder im Auto, wenn ich alleine fahre, richtig laut. Oder ich setze mich wirklich ganz spät abends, wenn ich weiß, alle anderen schlafen oder so, hin, wirklich stumm vor dem PC und mit Kopfhörern und mache ganz laut auf und fühle mich dann so richtig rein. Und dann gibt es schon mal die Momente, wo ich in so einer Stimmung bin und mir das reinfahre, aber nicht unbedingt bezogen konkret auf Liebeskummer, möchte ich mal sagen.
Ja.
Also ich habe für alle diese Kategorien, die wir hier so besprochen haben, tatsächlich auch Playlisten in meiner Playlistensammlung. Die meisten davon werden aber nicht mehr so gut gepflegt. Also ein paar, die richtig hardcore gepflegt werden, aber die nicht mehr so gut gepflegt werden, sind die zum Beispiel mit dem Titel Selbstmitleid. Also offensichtlich Songs, zu denen ich gut heulen konnte. Und dann noch dieses, irgendwas mit Love, Everything but Love, keine Ahnung, warum ich den so genannt habe, und romantische Spaziergänge am Strand.
Süß. Was?
Ja, so, vielleicht habe ich das auch ironisch gemeint oder so, aber auf jeden Fall habe ich offensichtlich wahnsinnig viel von diesen Playlisten mal gepflegt, in denen es besonders traurig war oder so. Oder die ich mir vielleicht irgendwie dann bewusst angehört habe, um mich meinem Selbstmitleid und meinem Liebeskummer hinzugeben. Aber wie gesagt, die sind jetzt nicht so aktuell, beziehungsweise hat Marc ja noch gar nicht verraten, welchen Song.
Ach, ich fange auch an, ja.
Ich würde sagen, ja.
Aber Andreas, du hast doch gar nicht gesagt, ob du das machst bei Liebeskummer.
Ja, schon. Leider schon. Ich finde, man braucht es. Also Musik ist gerade in solchen Lebensphasen immer super, super wichtig, finde ich. Ich könnte da nicht nur in Leere sitzen. Es gibt dann, finde ich, aber auch Songs, die dann gar nicht gehen in bestimmten Phasen. Und man sagt, oh nee, jetzt kann ich das nicht hören. Jetzt muss ich mal was irgendwie Konträres hören. Aber diese Momente, wo man dann sagt, ja komm, jetzt komm, lass mal's raus. Klar, das gibt's natürlich erstaunlich ernst jetzt, diese Antwort,
ja.
Ne?
Tja. Ja, aber haben die sich bei dir auch verändert? Also ist
Songs,
es das,
ja.
Genau, also ne, weil ich es interessant finde, es gibt dann so ein paar Songs, die hört man, denkt immer an, in meinem Fall an den Typen oder die Geschichte oder so.
Ja.
Und wenn ich dann über den hinweg bin und das Jahre später höre, dann macht er bei mir für entweder, also eigentlich macht der Song dann nichts mehr, dann kann ich ihn nicht wieder für neuen Liebeskummer anwenden.
Ja.
Dann brauche ich für den neuen Liebeskummer, brauche ich auch einen neuen Song.
Ja, auf jeden Fall ist es so. Es gibt nicht diesen einen Song.
Wahrscheinlich habe ich deswegen so viele Playlists zu dem Thema.
Ja, ich kann ja anfangen. Ich habe zwei Songs, und zwar muss man dazu sagen, erst dachte ich die Kategorie so Songs, bei denen man sofort losheulen könnte, und dann kam dieses / Liebeskummer dazu. Ich starte jetzt mal mit Liebeskummer. Da hatte ich tatsächlich einen, ich spiele den einfach an parallel und sag dann, welcher ist, aber es ist jetzt auch kein unbekannter. Also es sind die The Streets tatsächlich mit Dry Your Eyes.
Ja.
Ein wunderbarer Song, geht jetzt auch hier gleich los bestimmt.
Aber es heißt auch Dry Your Eyes.
Genau, soll einem ja auch raushelfen. Ja. Dry Your Eyes made, I know you want to make her see how much this pain hurts. Und ich glaube, es hat mich auch deshalb, weil es vielleicht noch eine Zeit war, in der ich mehr Liebeskummer hatte, damals noch so gecatcht, weil es einfach so eindeutig ist und auch, wenn man kein Auslandsjahr in den USA hatte oder so, diese Zeile, I know you want to make her see how much this pain hurts, ist einfach so schnörkellos und Dry Your Eyes, Mate, geht schon wieder los. Keine Ahnung, mit diesem Beat und wie er rappt und so weiter, hat mich das irgendwie gekriegt damals und ist bis heute ein Song, den ich gerne höre. Auch auf dem letzten Hurricane, das noch stattfand, live gesehen at the Streets, und war auch Hammer. Und auch der Song merkte man, als er angespielt wurde, wie durchs Publikum dann so ein ging und so. Das ist einfach ein schöner Song quasi. Das ist mein Liebeskummer. Ich kann den zweiten ja gleich noch machen. Aber vielleicht wollt ihr erstmal noch einen nennen.
Ja, ich drücke auf Play.
Achso.
Oh. Das ist noch gar nicht so alt. Das ist Halsey, 2018, Without Me.
Ah ja, jetzt erkenne ich ihn.
Sehr, sehr schöne Liebeskummer-Schnulze, muss man sagen. Ist ja noch gar nicht so alt, deswegen konnte ich da relaten, Anja, als du meintest, ja, man braucht für jeden Liebeskummer einen neuen Song. Den hätte ich natürlich 2016 noch nicht benutzen können. Halsey's, eigentlich ist es hier Durchbruch-Single. War in den USA schon länger bekannt, einige gute Alben schon gemacht, aber das war so ihr Nummer-1-Hit, der wirklich überall zu hören war. Ganz tolle Künstlerin, tolle Stimme. und verbindet mich auch mit einer speziellen Person. Und dann kam genau dieser Song raus. Ist ja dann auch mal viel Timing. Und ausgerechnet dieser Song wird von Halsey so bekannt, dass man ihn gar nicht mehr aus dem Weg gehen kann. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr schöner, emotionaler Song, sehr textlich. Sachen, die natürlich irgendwie, mit denen man dann relaten kann, aber weil sie so geschrieben sind, dass irgendwie jeder sich da drin erkennen kann. Ein schöner, schöner Song.
Sehr schön.
Also, ich weiß jetzt gerade gar nicht, ich habe auf jeden Fall einen, also ich habe Nothing's Gonna Hurt Your Baby von Cigarettes After Sex. Ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich wirklich ein Liebeskummer-Song ist, so an sich.
Wenn es für dich einer ist, Anhänger, ja, dann ist es so.
Wirklich. Und wenn es, ich will Spaß, ich gebe Gas ist. Hey.
Den ich jetzt versuche, gerade parallel hier mal einzugeben. Das ist jetzt auch noch nicht so alt, aber ich, der ist halt so, das ist, da muss ich halt auch sagen, dass dieser Song, den haben wir auch auf dem letzten Hurricane gesehen. Und dann habe ich noch gedacht, boah, die sind live bestimmt mega geil. Und dann heule ich da direkt los, während ich da auf dem Feld stehe. Aber es war dann leider gar nicht so.
Hat dir gar nichts gegeben, der Song live.
Und ich kann mich aber erinnern, jetzt habe ich ihn. Ich kann mich erinnern, wie ich das zum ersten Mal auf der Schallplatte gehört habe. Und diesen Moment müsstest du, glaube ich, den Song, den Lautstärke
an. Hier ist an.
Na toll. Wie ich die Schallplatte aufgelegt habe und dann auch so diesen, ach, man macht da diese Schallplatte an und so und legt das dann da so drauf und hier.
Der war der Versuch nochmal. Ah ja.
Da, genau. Whispered something in your ear. Genau, dann gibt's die Hook, warte. Die ist hoffentlich, komme ich da hin. Da war's, warte hier. Na, ungefähr da. Ich kann das jetzt leider nicht so genau hier angeben. Aber das ist so ein ganz melancholisches. Und die bewegen sich da auch so ganz sachte bei und spielen so ganz sachte die Gitarre und so ganz schwarz getragen und gekleidet. Und da kann man halt so, da habe ich dann gedacht, oh Mann, ey. Das ist so sad. Naja. Aber du
fließt doch heute wieder in deiner Selbstmitleid-Playlist nach der ersten Kategorie.
Ja, ja, genau. Direkt auf dem, im Zug, dann höre ich mir das auch ganz gerne an, tatsächlich. Aber genau, das habe ich jetzt lange nicht gehört, aber das wäre jetzt so, das ist mir direkt eingefallen. Ja, ansonsten The Cure oder so haben auch immer gut geklappt.
Früher. Marc, du hast noch einen zweiten
Abschlag. Ich habe noch einen Losheul-Song. Ja, und da werdet ihr jetzt sagen, och, ernsthaft, packt er jetzt die Nummer aus hier. Aber es ist nun mal so. Aber wobei ich sagen muss, es ist fast mehr ein Losheul-Moment in dem Song. Und ich kann es nicht genau erklären, aber es ist einfach so. Es ist jetzt kein wahnsinnig kreativer Pick, wenn es darum geht. Und zwar haben wir heute sogar schon drüber gesprochen. Es ist Herbert Grönemeyer mit Der Weg.
Oh.
Ah, ja, beginnt mit diesem ganz traurigen Rhodes-Piano.
Ich hab's Gänsehaut. Ja. Ich weiß, was du meinst, ja.
Und also man kennt natürlich die Backstory irgendwie. Er hat innerhalb von, ich glaube, 4-5 Tagen sowohl Bruder als auch Frau verloren. Und daraufhin ist ja dieses ganze Album entstanden und so weiter. Und es gibt auch so eine Live-Version, die ich dann gerne gucke bei YouTube. Ist in irgendeinem Stadion, ist es vielleicht sogar Bochum? Ich weiß es gerade nicht, ist schwarz-weiß dann eingefärbt. Und noch konkreter als der Song gibt es eine Stelle, weil der natürlich, wie es immer ist bei Herbert Grönemeyer, ganz, ja, so ein bisschen verblümt, lyrisch beschrieben ist und so weiter. Und dann gibt es eine Stelle, wo er sagt, dein unbändiger Stolz und dann einfach klipp und klar, ohne Schnörkel, das Leben ist nicht fair. Und das ist immer so ein Moment, könnte ich jetzt schon fast wieder losheulen, wo ich immer, weil es so abdriftet in diesem Text, du schwebst so mit seinem lyrischen Ausschmückung und dein, weiß ich auch nicht, und so weiter. Und dann kommt dieser Punkt so kurz vorm Refrain, alles driftet nochmal ab und dann einfach nur, das Leben ist nicht fair. Und das ist so ein Moment, der mich immer kriegt irgendwie und insgesamt natürlich vom Arrangement her mit den Streichern und so weiter. Genau, das ist mein Losheul-Moment-Song.
Ja. Hast du noch einen Heul-Song?
Nee, ich war jetzt natürlich auch gerade, wir müssen wirklich gleich ein bisschen was Uplifting hören, ja. Aber gerade wenn du so bei Beerdigungen bist und so, was bei mir jetzt auch noch nicht so lange her ist, dann gibt es natürlich echt so Songs, wo du denkst, wo ich echt schon dachte, oh, kann dieser Song jetzt bitte mal aufhören, weil er gerade so viel auslöst. Ist ja eigentlich krass, dass Musik sowas schafft, weil wir jetzt vorhin beim Osten waren, so die, am Tag, als Conny Kramer starb, ist auch so ein ganz schlimmer Song von Juliane Werding, die, der auch so, oh, wo man denkt, okay, den kann ich nur hören, wenn man jetzt gut drauf ist, weil er sofort so viel auslöst. Ach, diese Songs sind schon schlimm.
Oh, gerade den Song muss ich sofort ans Ferienlager denken. Aha. Also nicht wirklich jetzt heulen oder so, witzigerweise halt an wirklich 90er Jahre Ferienlager am, am Lagerfeuer und Eddie, unser, so hieß er, Eddie, unser wie nennt man das, der aufpasst halt, der Erwachsene, saß dann immer mit einer Gitarre am Lagerfeuer und spielte diesen Song und ich habe ihn nur dadurch kennengelernt, dass es ihn überhaupt gibt und muss halt immer an diese Zeit zurückdenken und habe auch erst Jahre später, also ich bin jedes Jahr hingefahren, habe ich verstanden, dass Conny halt offensichtlich an einer Überdosis Drogen gestorben ist und ich so, ach, oh, das war mir vorher gar nicht so klar. Ich habe aber noch einen Heulsong.
Ja, hau raus.
Und zwar gerade, weil wir Arcade Fire auch, also ich sagen durfte, es gibt einen Song, der heißt My Body is a Cage, den habe ich, der läuft jetzt, sage ich mal. Ne?
My body is a cage that keeps me from dancing with the one I love, but my mind holds a key.
Den kennen wahrscheinlich viele. Der ist auf Neon Bible drauf, der letzte.
Im Film?
Und genau, und deswegen kennen, glaube ich, nämlich viele, weil wahnsinnig oft dieser Song benutzt wird, um irgendwie Abschlussszenen, Abschiedsszenen, Traurigkeitsszenen, irgendwie sowas herzustellen. Und der wurde auch ganz wunderbar gecovert von Peter Gabriel. Und es gibt auch da am Ende so eine Stelle, wo es halt, ich weiß, da komme ich wahrscheinlich jetzt wieder nicht hin, aber wo halt nochmal so das Orchester so hart abgeht. Und ja, hier so ein bisschen, jetzt ist es halt schon ein bisschen voller. Und das Coole ist an dem Song, dass der halt sich auch so aufbaut. Man hört halt Win und dann irgendwann kommt auf einmal so, so das und dann geht es einem so richtig durch und man denkt, also ich heule dann jetzt vielleicht nicht wirklich direkt los, aber es ist so ein Lied. Ja. Soll ich dir mal sagen?
Alle richtig down jetzt gerade.
Weißt du, bei welchem Song ich mal das Lachen bekommen habe auf einer Beerdigung, weil ich das wirklich ein bisschen niedlich fand. Es war bei meinem Opa, als der gestorben ist und ich wusste nicht, was das sein Lieblingssong ist. Es gibt
Schnieschnarschnappi.
Nee, aber es war so ein Lied, das von irgendeinem Schlagermenschen aus den 40er, 50er, 60er, 70er, ich habe keine Ahnung, und zwar Wenn bei Capri die rote Sonne im Meer versinkt.
Ja.
Und das war, wir waren da ganz andächtig und der Opa wurde gerade beerdigt und hier ist irgendwie der, ich weiß ja gerade nicht, wie er heißt, und auf einmal spielte diese CD los und es kam so ein unheimlich, eigentlich total fröhlich, also der fröhlich ist der jetzt nicht, aber der ist so man, ich habe den nicht erwartet. Und ich habe so gelacht in dem Moment.
Das ist ja eher so ein Sehnsuchtssong, ne?
Wenn bei Katri gab es irgendwie so die rote Meer, weiß nicht, die rote Sonne im Meer, ich weiß nicht, irgendwie so ein Schlagerding. Und das fand ich, da musste ich ganz schön lachen, weil ich nicht wusste, dass mein Opa sowas als Lieblingssong hatte. Ja. Deswegen, es kann auch mal erheiternd sein. Oder es gibt eine Szene bei Tatsächlich Liebe, diesem Weihnachtsfilm, den jeder kennt, wo bei der Beerdigung die Bay City Rollers gespielt werden und auch alle so.
Bye, bye.
Genau, den. Ja. Das ist auch so eine Szene, wo man denkt so, eigentlich wäre es cool, wenn auf meiner Beerdigung auch dann so ein Song gespielt wird, wo alle dann gut drauf sind. Oh ja, das ist mal eine Kategorie, die machen wir beim nächsten Mal. Welchen Song wir auf unserer Beerdigung haben.
Opa hatte ich dafür plädiert, dass wir Hochzeit bei Zickenschulze nehmen, was so ein Volkslied ist, was mein Opa zuletzt dann auf Vinyl hatte, wo es super schwer war, an das Original überhaupt noch ranzukommen in heutigen Zeiten. Und da ist halt so ein typisch, so ein zweideutiges Lied, ne, wo immer so Sachen auf der Party passieren, die heute vielleicht gesellschaftlich anders sanktioniert werden würden, aber die man damals noch so ein bisschen weggelacht hat.
Wie heißt der Titel?
Hochzeit bei Zickenschulze.
Ach, der Zickenschulze, ja, kann ich mir schon was vorstellen.
Da kann ich, reicht eigentlich, ne, wenn man den Protagonisten kennt. Ja, aber haben wir dann natürlich auch nicht genommen, macht man dann nicht. Wie kommen wir denn jetzt zu meinem Gewürzregal? Ich würde einfach mal weitermachen mit einem harten Cut.
Ja, komm.
Und komme zu meinem Gewürzregal. Wir haben es im Podcast ja auch immer wieder gehört. Es gibt im Wesentlichen zwei Säulen. Das ist einmal Rihanna und das ist Rap. Und ich würde auch Rihanna tatsächlich mit reinnehmen. weil ich auch im Zuge des Podcasts immer mal wieder so an Rihannas Alben rangegangen bin und ihre Diskografie. Das ist ja der Vorteil irgendwie an Spotify und Co., dass man alles immer sofort auf einen Klick hat. Und ich so ein sehr zwiegespaltenes Verhältnis zu Rihanna habe, weil einerseits finde ich richtig viele Songs von ihr richtig gut und wir kennen aber auch alle, und das kann auch kein Rihanna-Fan bestreiten, diese super nervigen Rihanna-Singles. Und
ja,
für jede
die hat echt so zwei Seiten.
Und alles dieses oh na na, what's my name? Und für alles so eine Scheiß-Singles hat sie dann aber auch immer ein Umbrella, hat immer ein Rehab und immer eine Single, wo du sagst, okay, doch, ist wieder gut. Und Rihanna auf jeden Fall eine der Künstlerinnen, die ich auch super lange verfolgt habe, seit Pon de Replay, wo sie noch eher in dieser immer noch auf ihr Heritage angespielt haben, bevor sie dann gemerkt haben, nee, die da geht mehr mit Rihanna, und sie dann die Pop-Prinzessin geworden ist und jetzt ja inzwischen Unterwäsche, Parfum und alle möglichen anderen Businesses hat, leider kein Album mehr. Aber Rihanna ist auf jeden Fall dabei.
Quizfrage.
Hau raus.
Wie lautet der vollständige Name von Rihanna?
Oh, Rihanna Robin Fenty.
Wow, ich hätte sogar hier ABCD, es ist aber so. Robin Rihanna Fenty.
Okay, kann man mir aber geben, ja.
Ja, das, auf jeden Fall. Das war meine Rihanna-Frage, die ich für dich noch vorbereitet habe.
Weil Fenty natürlich ihre, ihre Marke auch ist. Ihre Unterwäschemarke Kollektion oder ihr Parfum. Ich guck mal durch. Was ist nochmal was? Hauptsache es riecht nach Rihanna. Oh Gott. Aber Fenty. Das ist Fenty und Rihanna ihr Name und Robin halt ihr.
Also würdest du deine Unterwäschekollektion und dein Parfum dann auch Lingerie nennen?
Ja.
Würde ja passen. Also Lingerie. Oh, hier Lingerie-mäßig.
Aber halt die wenigsten wollen sagen halt, boah, ich würde gern so riechen wie der Typ.
Aber deine Unterwäschekollektion
könnte es. Fenty.
Lingerie. Ja, Rihanna, ja, natürlich also, steht die da drin. Ja.
Rihanna, dann Cool Savage. Auf jeden Fall drauf. War so der erste. Also, ich habe ja früher auch viel gerappt und natürlich wollte man so rappen wie Cool Savage. Das war Hammer, das hatte man noch nie gehört. Da war jemand, der kompetitiv war, und es war immer schon eher das, wozu ich mich mehr hingezogen fühlte. Problem war dann irgendwann, da war ich halt 12, 13, 2001. Du kannst halt die Texte nicht laut hören, und wenn die Mutter durch den Flur läuft, du kannst halt nicht Pimpligionär hören, und das war mir dann teilweise fast schon zu explizit und zu sehr Schwanz das war mir zu explizit, und das konnte man natürlich bei der Mutter dann nicht so hören, wenn die im Nebenzimmer saß, musste man aber ein bisschen leise hören. aber generell dieses ganze MOR-Ding, Royal Bunker, so diese Deutschrap-Anfänge 2001, die so ein bisschen kompetitiver waren, einfach an Cool Savage. Und dann ging es bei mir aber, ich weiß nicht, da schlage ich den Bogen, als Cool Savage dann das Urteil geschrieben hat gegen Echo Fresh, dann gab es diese Zeile: Echo nimmt Texte von Killer Cam und übersetzt sie ins Deutsche. Und das hat so ein bisschen beschrieben, was zu dem Zeitpunkt Deutschrap passiert ist, denn Killer Cam ist, also Cameron, den man in Deutschland nicht so krass kennt, wenn man nicht so drin ist.
Ich habe einen Lieblingshit von Cameron auf jeden Fall in meiner komischen Liste hier.
Okay, ich spiele mal kurz einen an, der so ein bisschen die einzige Single von ihm ist, die mit rüber geschwappt ist von den USA.
Just Blaze. Oh, ja.
Das ist Oh Boy. All the girls see them. Bye. Look at his kicks. Look at his car. Produziert von Just Blaze.
Stimmt, ey. Das war bei meinem Freund Hannes aus der Schule auf der Hot Shit auf der CD. Der Hot Shit 1 bis 15 oder so hatte der. Und da war der Song mit drauf.
Ja, und Cameron und seine Rap-Crew, die Diplomats, sind auf jeden Fall weit vorne, weil das hat mich komplett abgeholt. Ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, was Deutschrap, alle Deutschrapper, die ich gemocht haben, waren beeinflusst von denen. Haben plötzlich hier Smaxer und Cobra von Beatfabrik, hatten dann so übel lange Klamotten an, weil das so ein bisschen der Klamottenstil war. Und dann bin ich bei Cameron, Jim Jones, Jua Santana hängen geblieben und habe im Mediamarkt reingehört und dachte, okay, jetzt hole ich mir mal dieses Cameron-Album. Da kannte ich Oh Boy, was ich gerade gespielt habe, aber irgendwie dachte ich so, oh nee, was ist das? Und Hey Ma gab's auch noch, das war so mit so einem Lionel Richie-Sample. Und dann stand ich im Saturn, habe mir das angehört, und dann kam Song 2, war dann Welcome to New York City mit Jay-Z. produziert von Just Blaze. Just Blaze hat immer sehr viel Fanfaren, New Yorker Beats gehabt, so Samples immer hintereinander anspielen, so und dann dachte ich, okay, fuck, was ist das für ein Sound? Und dann war es um mich geschehen. Und das ging eigentlich, die haben sich dann irgendwann so 2006, 2007 so ein bisschen verstritten. Aber bis dahin habe ich wirklich alles gehört. Und dann ist es bei mir in den letzten Künstler geflossen, den ich hier ins Gewürzregal packe, der dann so 2006 anfing, richtig durch die Decke zu gehen. Das ist Lil Wayne, der mit The Carter 3 dann ein Album hatte, was super antizipiert war. Lil Wayne, auch so eine krasse Biografie, irgendwie mit 12, 13 schon gerappt, war in so einer Gruppe namens Hot Boys, also super jung angefangen und dann super viel Output gehabt. 2006 hat er ein Mixtape nach dem anderen gedroppt, du konntest nicht vorbeikommen an ihm. Und er ist so jemand, der gerade was so Wortspiele betrifft, oft so Redewendungen aus dem Englischen und Amerikanischen nimmt, die man schon 100-mal gehört hat, aber die er dann so wortwörtlich interpretiert. Und er ist wirklich jemand, wo man textlich oft immer denkt, was für ein abgefuckter, aber genialer Typ. Leider auch sehr viel Hustensaftprobleme gehabt, Seizures gehabt, also Anfälle gehabt. Alles nicht so einfach, aber als Rapper wirklich ein krasser Typ. Und das ist im Wesentlichen mein Gewürzregal. Ja, sehr, sehr viel Rap. Immer noch ist es primär amerikanischer Rap, den ich höre. Aber sind auch alles Künstler, die jetzt auch schon 15 Jahre Karrieren haben. Hat es noch kein richtig neuer Künstler so geschafft, diesen Platz mit einzunehmen.
Bei mir hat, also ich finde es irre, dass du da auch immer so auf die Texte hörst. Also weil das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Aber ich weiß nur, dass ich das bei Kendrick Lamar, das war der erste Mal, dass ich wieder dachte, ah, cool, Jay-Z kann, stelle ich jetzt mal ein bisschen weiter weg irgendwie in ein Regal. Und da habe ich dann das erste Mal wieder gedacht, ah, geile Scheiße, die da kommt aus den USA. Aber gut, du kennst dich da auf jeden Fall besser aus, ja.
So. Wollen wir weitermachen mit der zweiten Kategorie? Was haben wir jetzt? Wir wieder was Düsteres?
Dann lass uns doch jetzt die nehmen, die eigentlich eben logisch gewesen wäre. Die erste CD, das kann man ja auch ein bisschen, da gibt es ja auch nicht zu viel, was in Frage kommt bei uns, nicht mehrere Möglichkeiten. Soll ich wieder starten?
Ja, einfach. Hau doch raus.
Ich weiß leider nicht mehr, was mein erstes Album war. Ich vermute, dass es irgendwas Blödeleimäßiges war, wie die Doven oder sowas, weil ich sowas als Kind dann immer toll fand und bei Samstagnacht immer auf die Auftritte von denen gewartet habe. Aber ich weiß noch, dass die erste Single wiederum, ich kann sie parallel schon mal eingeben, die habe ich mir gekauft beim Flohmarkt auf dem Blenderaner Strandfest. Und zwar von Jessica Wortmann für 3 Mark. Ich weiß aber nicht, warum ich das noch so genau weiß.
Du weißt, bei wem du die CD gekauft hast?
Ich weiß es noch ganz genau. Ich weiß noch, dass es 3 Mark waren und ich keine Ahnung warum. Und es war tatsächlich der Earth Song von Michael Jackson. Oh. Meine erste Single.
Wirklich?
Quasi. Ja.
Auch so ein kraftvoller Song, ne?
Ich weiß aber gar nicht, ob ich dachte damals, oh geil, Michael Jackson. Ich glaube ich wollte einfach irgendwas kaufen von meinen 3 Mark. Und dann war es halt diese.
Hast du den Auftritt bei Wetten, dass auch gesehen?
Ja, selbstverständlich.
Ich wollte gerade sagen, man denkt sofort entweder an das oder das Musikvideo im Allgemeinen, was natürlich Hammer war, sehr bei Wetten, dass mehr oder minder nachspielt. Dieses History-Album, auch krass mit den Goldstatuen überall in der Welt, so als Promo-Aktion.
Stimmt, die stand bei uns im Alexanderplatz auf dem Saturn oben und auf dem Dach drauf. Stimmt, da sind alle hingepilgert wegen der Statue.
Das war so wahrscheinlich das größte überhaupt von Michael Jackson, das größte Album oder so. Ja, das war das erste Song, den ich nach wie vor natürlich mag. Okay.
Oh, was ist das meistverkaufteste Album von Michael Jackson?
Oh shit.
Von allen Alben.
Dann ist es wahrscheinlich nicht History, wenn du das so sagst.
Nee. Wahrscheinlich könnte man sagen Thriller oder, also Bad war schon ein bisschen, nee, Dangerous war schon ein bisschen schlechter. Ich würde denken, entweder das, Thriller oder so ein Number Ones-Ding, würde ich tippen.
Ich muss mal kurz in die Diskografie hier gucken, was ist.
Also ich hatte, ich könnte natürlich jetzt auch ABCD machen, aber es wäre jetzt, würde jetzt auch nicht.
Oder ich sag.
Dangerous war es nicht, das war nicht so, was war denn das dritte? War das dritte schon History oder verwechsel ich? Fehlt mir da gerade noch eins. Ich bleib bei Thriller.
Ja, Thriller war das erste.
Aber
nee, Off the Wall gab es noch ganz früh. Aber
ja,
das,
nee, das.
Oder Forever Michael, das waren so diese früheren, die noch nicht so. Aber das erste klassische Michael Jackson war dann wahrscheinlich Thriller. Dann Bad. Dangerous. Ich würde eher tippen, das ist bestimmt sowas, was man nicht auf dem Schirm hat. Dann eher so um die CD-Kaufphase 2000 rum. Invincible vielleicht sogar, nee. Was so mega. Doch, so ein Guess würde ich nee. Mal raushauen. Da haben alle das gekauft, weil es okay. Michael Jackson war und weil das so die Haupt-CD-Kaufzeit war.
Also Andreas hat recht. Es ist und bleibt Thriller.
Ach krass. Ja,
66 ja. Millionen Mal weltweit das verkauft.
Ja, geht ja auch immer so als eins der vielleicht perfekten Alben.
Hm.
Ja, das ist gar nicht so, ne, weil du meintest, Story war schon so ein Punkt, das war zwar pompös, aber verkaufstechnisch ging das da schon bergab mit Michael Jackson. Da gingen auch die ersten Kontroversen los in den 90ern, von dem wir ja nun wirklich dann in der Folgezeit auch nochmal viel gehört haben. Da war schon sein Ruf so ein bisschen angekratzt.
Hm. Ja, krass.
Aber Hammer Song natürlich.
Hammer Song. Er hat mir später dann auch, also finde ich nach wie vor natürlich cool und für mich als Schlagzeuger noch so als Randnotiz, das Schlagzeug klingt halt einfach so mega gut da drin, weil man auch so hört, dass es wirklich ein echtes ist, das gespielt wurde und so eine, ist jetzt ja nischig, aber so eine knackige Snare und so, das war so ein krasser Schlagzeug-Sound vielleicht. Genau. Ne?
Stimmt.
Da hört man einfach, das ist okay. Wirklich so ein...
Da war doch so ein Gospelchor, stimmt, da war doch da, oder verwechsel ich es gerade mit Arkenien?
Nee, da ist es. Nee. Ja, herrlich.
Ich hatte ja dummerweise tatsächlich eine Musiklehrerin, die war der Meinung, dass wir diesen Song in der Klasse singen.
Echt?
Im Musikunterricht. Und dann, also das da, jetzt wo du es gerade wieder vorspielst, habe ich gesagt, wie kam die auf die Idee, dass irgendwelche 14, 15-Jährigen in der Lage wären, diesen Song irgendwie zu singen? Und einen Ton zu halten oder da irgendwie das nee.
Was war denn dein erster Song? Oder erste CD?
Ich glaube auch, das ist also die erste CD, die ich so geschenkt bekommen habe, waren wahrscheinlich so Keimzeit, Tokotronic, sowas alles. Wir haben aber auch erst sehr spät CDs gekauft, weil diese CD-Abspielgeräte auch teuer waren.
Ja.
Aber meine Mama und ich, und das habe ich aber von meinem Taschengeld gekauft, war auf dem Polenmarkt in Polen. Von Berlin nach Polen war es nicht so weit. Und da gab es immer viel zu kaufen für günstiger. Habe ich mir eine Doppel-MC gekauft, also Musikkassette. Ich komme jetzt mal raus aus der CD, weil die erste CD weiß ich jetzt gerade nicht genau. Und zwar Ace of Base.
Oh.
Und das war auch das Album mit der Disco-Cool drauf, Happy Nation oder Happy Nations oder so hieß das. Und da ist natürlich der Song hier, den wir alle kennen. Natürlich.
Ah ja. Das war der erste Hit auch, glaube ich, ne?
Ich glaube auch.
All That She Wants. War auch damals als Demo auf meinem Keyboard. Also konnte man so eine Karte reinstecken und dann hat das Keyboard-Ding gespielt.
Ich muss auch gerade daran denken, als Andreas erzählt hat, dass er im Saturn oder im Mediamarkt irgendwie CDs gehört hat. Da ist mir eingefallen, als dann im Saturn bei uns anfing, da wo auch die Michael Jacksons-Statue da oben drauf war am Alexanderplatz, da hatten die so Scanner und dann konnte man immer so Kopfhörer aufsetzen und dann den Piep.
Das war aber schon ein bisschen später, ja.
Das
stimmt.
Aber ich weiß noch, wie das so, wie ich dachte, boah, wie ist das denn in der Zukunft? Ich muss die CD nicht mehr irgendwie vorne zum CD-Player. Ich scanne die hier ein und dann kann mir die. Und dann hat man immer so einen Stapel CDs genommen und dann sich an so einen Kopfhörer geschickt und dann piep, piep und vorgeskippt. Und ja, stimmt, das war vor allem in der Phase auch so, wo ich auch eher so Rap oder Hip-Hop oder so gehört habe. Ich weiß noch, da habe ich irgendein Dendemann-Album auch immer wieder rauf und runter gehört, vor allem, weil es auch so teuer war. Ich weiß, naja, damals. Ja, dieses Album war meine erste Doppel-MC. Haben wir im Polenmarkt gekauft, hatte dann leider auch gezeigt, dass es offensichtlich nur eine Kopie war. Also es war klanglich nicht so, also man hörte, glaube ich, immer so ein Überspielklacken.
Von anderen Leuten eingesungen.
Ja. Nee, es war zum Glück schon auch die Musik, aber da hatte man ja schnell mal Pech, wenn man da im falschen Stand war. Ich glaube, es war einfach nur kopiert.
Andreas.
Okay, ja, ich komme gleich kalt rein. Kennt's jemand?
Fanta 4 oder sowas? Sieh, der Mac
ist back, ich schwimme. Ah, ja, okay.
Chill up, Joe.
Ach, schön.
Cool Savage, beste Tag meines Lebens. Das ist die erste Single, Chill Up, Joe. Ist zumindest das erste Album, wo ich wirklich bewusst in den Laden gegangen bin, um das zu hören. Würde ich immer noch, wenn ich heute auf die Tracklist gucke, kein Flop, also eigentlich ein richtig rundes Album, sein erstes Album. 12 Songs, Optic Anthem mit Echo und so weiter, beste Tag meines Lebens, so amerikanische Features drauf gehabt mit Royce da 5'9 und so. Ich würde es immer noch als perfektes Album betiteln. Und witzigerweise hatte das damals, war noch die Musikindustrie, haben sie gemerkt, alle haben einen Rechner und kopieren Songs. Und dann gab's so diese ersten Alben, die so einen krassen Kopierschutz hatten, dass du die gar nicht im PC abspielen konntest. Und das war bei Beste Tag meines Lebens auch so. Und dann musste ich es immer in der PlayStation abspielen. Ja. Tatsächlich, weil es sonst im PC krass nicht funktioniert hat und ich keine große Anlage oder so hatte. Und damals, ich glaube, auf Platz 6 gechartet. Beste Tag meines Lebens, was er dann auch in 30 Songs verarbeitet hat, dass es Platz 6 war. Weil damals noch so, was, Deutschrap chartet so krass? Mm. Und ist nicht Fanta 4 oder irgendwie Fettes Brot? Heute natürlich lachen die Deutschrapper mit ihren Streaming-Zahlen und weiß ich nicht, was sie in Woche 1 gehen. Wenn es nicht Nummer 1 ist, ist es ja schon eine Enttäuschung. Aber damals ein krasser Move.
Hast du mal ein Album gekauft, was eigentlich erst ab 18 war? Also wo irgendwie dieses Parental Advisor. Und hast du die dann bekommen?
Ja, doch.
Ich weiß nicht, ich habe mir von meiner Oma mal zu Weihnachten das mal erste Eminem-Album gewünscht, weil die mir das beim Bomben nicht verkauft haben.
Echt?
Und dann habe ich zu Oma gesagt, also war ich 14 oder so, wie hieß denn das? The Marshall Mathers LP? Nee,
ja.
Doch,
das erste Album, ja.
Und ich so, Oma, du musst es mir leider unbedingt sofort kaufen. und dann habe ich die zum Bomben. Dann
hat sie gesagt, now this looks like a job for me.
Ja, ist ja so gut gewesen. Und dann hat sie das sozusagen auf dem Wunschzettel bekommen und musste dann zum WOM in Kaufhof am Ostbahnhof und diese CD kaufen.
Geil.
Und ist mit dem Zettel dahin und hat gesagt, hier, diese CD von dem Eminem möchte ich gerne haben. Weil die mir das nicht verkauft haben, habe ich meine Oma hingeschickt. Und das war nämlich dann so eine Phase, wo ich dann immer wusste, scheiße, wenn die dieses blöde Label da unten draufkleben, dann kriege ich die CD nicht. Oder ich habe so wie man sonst Kumpels so rum losgeschickt hat, die schon Alkohol gekauft haben, durften die dann für mich solche CDs kaufen.
Slim Shady LP, erstes Album, ja. Krass. Ja. Marki Maus.
Gewürzregal oder was?
Komm, mach mal.
Ja.
Hau mal raus.
Okay, alles klar. Es ist auch nichts mega Überraschendes dabei, glaube ich. Also ich glaube, ich mache ja Musik und ich habe jetzt mal die genommen, die vielleicht so am meisten insgesamt mich da beeinflusst haben, sage ich mal, dahingehend oder so. Und da muss ich natürlich anfangen mit den Beatles, weil ich damit Gott sei Dank aufgewachsen bin, weil mein Vater großer Beatles-Fan ist und diverse Alben hatte und so. Und ich bis heute glaube, dass es, auch wenn es klischeehaft klingt, nie wieder so eine Band geben wird wie die Beatles. Und wenn man das heute hört, auch merkt, dass die eigentlich schon sehr gut für Spotify produziert haben, weil das, was heute so
kurze Songs
ist,
auch,
kurze
ne?
Songs, 2 Minuten, sofort rein, ohne Intro oder sowas, ist ganz witzig zu sehen, wenn man das jetzt so sich wieder anhört. Mhm. Das war so das Grundgerüst, sag ich mal. Und das zweite wird einen vielleicht ein bisschen überraschen, aber tatsächlich war ein großer Einfluss für mich musikalisch auch Bon Jovi, beziehungsweise konkreter gesagt, Richie Sambora, der Gitarrist von Bon Jovi, ist derjenige, der mich zum Gitarrespielen gebracht hat.
Ach.
Der ist inzwischen auch nicht mehr in der Band und so. Und ich habe Bon Jovi hat mich auch verloren, so um die 2000er rum, als es dann so Richtung mehr Pop ging und so. Mhm. Aber das ist nach wie vor von Gitarristen her einer der, also eigentlich so mein Lieblingsgitarrist, der so ein bisschen verschrien ist, ist jetzt wieder ein bisschen Nerd-Talk als jetzt besonders nicht toller Techniker, weil es so Pentatonik-Geblubber ist. Aber ich finde, der hat halt so ein krasses Gefühl und so und ist eigentlich immer auch für viele Bon Jovi-Fans eigentlich der Typ gewesen, der die Band getragen hat und auch wesentlich besser singen kann als John Bon Jovi tatsächlich. Und dann auch irgendwann auf Konzerten manche Songs einfach singen durfte, wo John Bon Jovi die Bühne verlassen hat. Und es sind immer noch so die besten
Hast du mal live gesehen?
Ja, habe ich auch mal live gesehen. Aber das war natürlich dann schon in der Zeit, als ich dann auf Konzerte gegangen bin, wo es dann mehr so diese It's My Life-Richtung und so war.
It's my life.
Aber nach wie vor
es gibt so viele Songs, die It's My Life heißen.
Das stimmt tatsächlich.
Und jetzt kriegst du den richtigen nicht mehr hin.
Vor allem covered bis zum geht nicht mehr.
Well,
it's my life. Kommt jetzt Bed of Roses.
Ja, nee, also aber das ist wirklich also so Mitte der 90er, da habe ich wirklich, war meine Schwester wiederum großer Fan und erst fand ich es natürlich immer ganz schlimm und oh Gott, diese Schnulzendinger, aber dann musste ich mir irgendwann eingestehen, dass ich, wie gesagt, gerade seine Gitarrenarbeit einfach so Hammer fand, dass das auch ein großer Einfluss war tatsächlich. Und dann habe ich nur noch so ein paar, so ein Potpourri aus, also rap-technisch Eminem, weil ich nie riesig im Rap war, aber das fand ich so krass anders, wie er gerappt hat vom Flow her und so und Geschichten erzählt hat, die großen Nummern wie Stan und so weiter. Das war für mich einfach so sowas. Also so mit den Wörtern gespielt und irgendwie Reime über 16 Zeilen gefunden, wo du denkst, okay, jetzt muss das Ende da sein, aber es geht immer noch weiter, immer noch weiter. Es hat mich mega begeistert und ansonsten, wenn es Gitarrenmusik ist, fand ich System of a Down immer mega krass, weil es sowas ganz anderes war. Mhm. Dieser Mix aus mega hart und opernhaftem Gesang, total virtuos gespielt. Und ja, das sind so die Kerndinger, sage ich mal. Ansonsten elektronisch, auch wenn es inzwischen ja auch so ein bisschen verschrien wird, fand ich Seed immer mega krass, gerade live, auch aus musikalischer Sicht, weil die einfach so on point sind und du dir bei Live-Auftritten immer denkst, okay, ist das Playback oder was? Mhm. Aber die spielen einfach so krass on point.
Da stehen auch irgendwie 12 Leute, glaube ich,
genau,
auf der Bühne, ne? Ja, stimmt, das ist... Das
also ist so finde ich auch Hammer. Und es ist so ein eigenes Genre fast. Beatsteaks habe ich hier noch, die auch irgendwie fast eine eigene Musik aufgemacht haben, ein eigenes Genre. Und wenn wir jetzt in die heutige Zeit gehen, muss ich sagen, dass, auch wenn es sehr mainstreamig ist, The Weeknd mich da auch sehr begeistert, Hammer. Weil es einfach eine neue, ja, so eine neue Art war, mit Pop und Beats und so umzugehen. Aber das sind so... Das ist so mein Gewürzpotpourri, was ich jetzt mal zusammenstellen würde, bevor ich mich in 2 Stunden ärgere, dass ich das oder jenes nicht genannt habe.
Ja, wir hatten, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gesagt haben oder im Vorgespräch, da war ich immer so ein bisschen, ja, Weeknd so richtig identifizieren kann ich mich immer eher mit seinen Feature-Sachen, aber jetzt hat er schon wieder 2 Singles rausgehauen, die ja nur wirklich unglaublich sind. Muss ich meine Kritik an The Weeknd insofern zurückziehen, dass er auch als Solokünstler einfach mal Wahnsinn ist.
Ich weiß noch genau, wie der jetzt diese ersten Alben veröffentlicht hat, also die halt for free im Internet waren.
Ja, genau.
Und alle sich die so heimlich so, hast du schon gehört, hast du schon mitgekriegt und voll geil, wer ist der Typ und so, man hat ja dann irgendwie noch nichts gewusst und da waren alle auch so, boah, der Sound ist ja der Hammer und for free, ich kann mir das jetzt hier aus dem Internet saugen, ohne dass ich es bezahlen muss und es war alles nur, oh.
Aber es gab so diese Phase vor 3 Jahren, wo man so dachte, es kam keine Musik mehr und man dachte, ist er nur so ein ewiges Talent und er wird nie so dieser Künstler werden. Und jetzt ist er ja so, dass er auch den Erfolg hat und universal so anerkannt ist.
Das stimmt. Ich hätte nie gedacht, da bin ich genau, weil ich voll bei dir war. Ich weiß noch, ich war bei Drake bei einem Konzert und wer war Vorband? The Weeknd.
The Weeknd, ne?
Ja, das war so. Ja, okay.
John Bon Jovi.
Und es war so, naja, gut, schade, dass, also gut, ja, The Weeknd ist ja schon mega geil. Ich hab's natürlich für mich total abgefeiert, aber hab gedacht, naja, dann war's das jetzt vielleicht für ihn, keine Ahnung. Weil Kanye West kam dann nämlich auch, weil er zufällig auf dem Wiener Opernball mit seiner Frau war und deswegen.
Noch sicherlich. Und hat mal vorbeigeschaut. How West, schön, dass sie es einrichten konnte.
Das war bevor Drake in Songs beschrieben hat, wo man abbiegen muss, um zu Kim Kardashian zu kommen, zu ihrem Haus.
Ganz genau. Mhm. Und deswegen, und jetzt auf einmal auch dieser Super Bowl-Auftritt, boah, also The Weeknd, alles.
Wobei da ja eher so ein bisschen Letdown war, finde ich, der Super Bowl-Auftritt.
Vielleicht, aber so, ich saß davor und habe gedacht, toll.
Vielleicht, aber ich fand's toll.
Toll.
Ja, ist schade, dass er das nicht im vollen Stadion hatte.
Ja, das
hatte.
Stimmt natürlich auch. Ja,
ja, das von mir. Wollen wir die nächste Kategorie machen?
Was, na klar.
Haben wir
denn hier?
Wir können uns ja den Guilty Pleasures widmen vielleicht.
Nee, das machen wir schön als letztes, okay, oder? Komm, wir machen erstmal Bahn aus dem Fenster schauen.
Okay.
Was meinst du, moderiert das mal nochmal an Marc? Was meintest du mit dieser Kategorie?
Ja, man kennt das ja vielleicht. Also wenn ich hatte das früher oft, gerade als ich zum Studium gependelt bin und so weiter, dass ich immer irgendwie Musik auf den Ohren hatte. Und dann hast du so ein bestimmtes Feeling, wenn du, wie gesagt, oft auch nach einem langen Tag oder so zum Wochenende hin, du bist schon so ein bisschen randösig oder so und dann sitzt du da und die Wälder, wie gesagt, ziehen so an dir vorbei und so. Und das ist ja auch immer so ein bisschen, in so Bahnwaggons ist die Soundkulisse immer so ein bisschen gedämpft, zumindest in größeren ICEs und so weiter. Und wenn du dann so einen Song hast und dich fühlst, als wärst du gerade in einer Filmsequenz oder sowas, da gibt's so diese Lieder, die man dann vielleicht auf den Ohren hat. Das war der Gedanke.
Und welches Lied hast du da so auf den Ohren?
Ach so, ja.
Ich hab nichts.
Also ich habe tatsächlich sogar so eine Playlist dafür.
Ach, krass.
Die habe ich, die heißt Train Inc., warum auch immer.
Krass.
Und weil ich, es muss aber auch aus der Zeit sein, in der ich viel zwischen Hamburg und Berlin mit dem Zug gefahren bin. Da habe ich die, glaube ich, erstellt. Und ich habe auch schon mal die ein oder andere Feedback bekommen von jemandem, der gesagt hat, oh, die höre ich mir unheimlich gern an, wenn ich im Zug sitze. Hm. Und da sind total unbekannte Sachen drauf in meinem Fall. Also wahrscheinlich weniger bekannte. Aber genau, wolltest du jetzt deinen erstmal spielen?
Nee, mach mal deinen erstmal.
Ich klicke jetzt hier einfach mal willkürlich rein. Also hier ist ein Song, der heißt Aquarium und ist von einem Künstler, einer Künstlerin. Ist als komplettes Instrumental nur und der oder die heißt No Sei Thing.
No Sei Thing.
Aber jetzt stellt euch vor.
Ja, das ist das Feeling.
Genau.
Krass.
Das rauscht an dir da vorbei, die Landschaft.
Ja, finde ich gut.
Aquarium heißt der. Oder Aquarium.
Aha. Aquarium.
Singt keiner. Es okay. Ist nur eine Auswahl. Also da sind auch Sachen mit Gesang und so mit bei. Also es ist aber alles möglich. Genau, es ist so ein bestimmtes Feeling, glaube ich. Ne, was du dann, also genau.
Ja. Witzigerweise, du brauchst noch eine Sekunde,
ja. Ich habe nämlich ich habe was ganz anderes gespürt,
naja,
Leute.
Das ist ja, jeder muss ja da, genau, das hat ja seine, also man.
Ich finde, es trifft die Stimmung schon ganz gut, die ich im Kopf hatte, wobei ich sagen muss, dass mein Song da so ein bisschen auf den ersten Blick zumindest rausfällt, aber irgendwie passt er für mich doch da rein. Und ich weiß gar nicht, ob man den kennt, ehrlich gesagt. Von Jamie Woon ist das Lady Luck, ist glaube ich, von ihm zumindest ein größerer Song, aber ich weiß gar nicht, wie bekannt er selber so ist. Das ist so ein,
oh, der war super damals, als der rauskam.
So ein Musik-Nerd, so glaube ich, ist er und ist auch vom Sound her so ein bisschen anders. Ich spule mal zum Refrain hin. Also ist so ganz ruhig und da geht's los. Jetzt kommt der Refrain. Und vielleicht verbinde ich den auch deshalb so mit Zugfahren, weil auch das Video von ihm ist noch so ganz billig gemacht, wo er einfach im Alltag, wo er auch in einer S-Bahn fährt oder so, gefilmt wurde und er steht ein bisschen weg vom Kameramann, hat Ohrstöpsel im Ohr und singt den da so mit. Also die haben halt Low Budget das so gemacht und man sieht so an seinen Körperbewegungen, wie er diesen Song so fühlt. Und weiß ich auch nicht, der plättert so ein bisschen dahin, ist so vom Beat her mal was ganz anderes, seine Stimme auch irgendwie. Und den habe ich jetzt mal ausgewählt für diese Kategorie. Jamie Woon, Lady Luck.
Wann war das?
Das Album ist von 2011.
Ah, ich habe gerade gedacht, so 11 war wahrscheinlich. Na egal. Aber hat der nicht letztes Jahr nochmal ein Album rausgegeben? Ich weiß noch, dieser Song, der war wirklich cool. Also weil der auch so anders geklungen hat und man irgendwie so gedacht hat, Mensch, das ist so soundmäßig und genau, die Stimme toll. Und ich glaube, dass der letztes Jahr auch mal ein Album rausgebracht hat. Aber
letztes Album, was Spotify findet, ist 2015. Naja, Make in Time tatsächlich. Quatsch. Vielleicht hat er nochmal eine Single extra oder so. Keine Ahnung. Nee.
Aber das war ein guter Hit. Also es ist so geil, dass man so Sachen manchmal vergisst, dass die mal gab, die man wochenlang abgefeiert hat. Jamie Woon, ja, so hieß der.
Ja.
Klasse.
So, na, Andreas, komm.
Okay, ja, halt ich komme jetzt mit ein bisschen
Kronk. Wir haben extra für dich keine Autofahrlieder genommen.
Ich habe Cruisen von Massive Töne. da gucke ich
Sixer
mal.
Für die ganze Bande, danke.
da zeige ich meine Bahncard zu. Snacks und Sixpacks für die ganze Marktante. Ja,
stimmt, sowas.
Ich habe Thou Shall Not Fall von Joe Budden. Denn ich habe so ein bisschen überlegt, in den letzten 2 Minuten, dass es dann ein bisschen moody wird und man ja auch Zeit hat, dann ein bisschen mehr sich auf die Texte auch einzulassen. Und Joe Budden ist jemand, der sehr, sehr früh, was für Rap untypisch ist, so Mental Health Sachen angesprochen hat. Schon um die 2000er Sachen sehr offen auch Depressionen und Schwäche gezeigt hat in so einer maskulinen Rap-Szene. Und hat sehr viele Samples auch. Ich gehe mal ein bisschen in den Refrain rein. Und es ist jemand, wo man sich wirklich hinsetzen kann und in Ruhe den Texten lauschen kann. Sehr unaufgeregte Musik, lyrisch sehr stark. Ja, eigentlich Joe Budden, aber ein One-Hit-Wonder. Hatte so 2001 einen so einen Song, Pump It Up, der über Def Jam groß gefahren wurde. Und dann hat er gesagt, fuck it, mir geht's scheiße. Und hat daraus eine Musikrichtung eigentlich gemacht.
Cool. Ja, das trifft's doch. Weiß ich gar nicht, ja, warum war du da so zögerlich warst.
Ja,
super. Super, Andreas.
Danke. Gut. So, dann würde ich sagen, wenn wir eben nicht gerade Bahn fahren, sondern die Clubs dieser Welt unsicher machen. Und auch da sind wir ja gerade, Marc, Anja und ich sind ja eigentlich in den Clubs dieser Welt zu Hause. Und da gibt's halt diese Floorfiller, wie man früher gesagt hatte. Ich hatte früher mit meinem besten Freund, haben wir auch zusammen gerappt und hatten einen Song, der hieß Floorfiller.
Okay, cool.
Ja, gut. Was gibt's denn für euch für Songs, wo ihr sagt, wenn ihr
Crowd-Pleasers oder so.
Crowd-Pleasers, wenn ihr die Tanzfläche vollkriegen wollt, wenn so der ganze Club gerade in so einer Stimmung ist, alle sind so ein bisschen unsicher, welchen Song braucht ihr dann, welchen Song würdet ihr als DJ auflegen, um zu sagen, Leute, kommt mal her, let's get the party started.
Ah ja, Pink, ja.
Black Eyed Peas. Black Eyed Peas.
Also ich habe erst gedacht, so, ja klar, da weiß ich's, ich so auf jeden Fall habe ich da, aber ich merke ehrlich gesagt, dass ich nicht so ganz manchmal, also ich habe schon oft gemerkt, dass ich nicht den Geschmack treffe, den alle, wo alle so Wuhu! Machen und dann
als
oh
einzige,
mein Gott, das ist mein Song. Ach,
wahnsinnig deprimierend, wenn man auflegt und dann
oder?
Ich habe halt auch so eine Liste und ich habe mir die eben durchgekehrt, gedacht, nee, das sind zwar alles Songs, zu denen ich mega hart abtanzen würde, aber davon kriege ich nicht die Tanzfläche voll.
Naja.
Und hab dann aber jetzt trotzdem einfach, weil wir es ja eben so kategorisiert haben, vielleicht haben wir es ja in der Zukunft nochmal, Praise You von Fatboy Slim genommen. Weil der Song, wer das Video kennt, der weiß, dieser Song steht auch für, man tanzt einfach, wie man Bock hat und macht halt, oh, jetzt habe ich natürlich, ja, siehst du, weil ihr mich alle so angeguckt habt. In dem Video tanzen die Leute halt eher so ein bisschen, naja, also schlecht oder irgendwie abgefahren oder als ob sie irgendwie drauf sind oder so. Und ich habe ihn jetzt eingegeben, aber er kommt nicht. Und deswegen ist er vielleicht ein Song, wo man sagt, hey, hier kann ich so tanzen, wie ich will. Und der ist ja auch bekannt aus einem Film, der hieß Eiskalte Engel. So, hier ist er jetzt aber.
Mit Sarah Michelle Gellar.
Genau.
Ich höre schon, die Leute ihre Bierflaschen beiseite stellen.
Ja.
Leute sagen, die Schlange ist eh zu lang auf Toilette.
Also ich glaube nicht, dass dieser Song, also auch jetzt nachdem ich, auch wenn ich, bei mir wäre das genau dieses zack, los auf die Tanzfläche, also ich glaube, dass es wahrscheinlich eher viele nicht dazu animiert jetzt, dass die Tanzfläche komplett voll wird. Aber ist jetzt trotzdem von mir da hingelegt.
Finde ich gut. Andreas, willst du weitermachen? Ah, okay.
Die Version von Harris, oder?
Also, ich bin nicht mal ein 50 Cent Fan, aber an dem Song gab es kein Vorbeikommen. Und egal wie oft, wie der ist wirklich totgespielt, es ist einfach einer der besten Beats aller Zeiten. Ich brauche gar keinen 50 Cent darauf. Ich kann auch nur das Instrument mir geben. Also der auf jeden Fall. Ich habe noch so einen zweiten, den ich bewusst platziere, wo ich sage, okay, da gehe ich drauf, den man vielleicht nicht so erwarten würde, denn Justin Bieber ist da einer der Interpreten. Zusammen mit Major Lazer, Cold Water. Ganz, ganz tolle Produktion. Fängt ein bisschen smooth an. Ich spring mal in den Part, wo Percussion reinkommt. Alter. Das war auch an meiner Australien-Zeit. Puh, was da ging.
So alt ist der schon, der Song?
Ja.
Echt? Ja, Major Lazer ist
da
auch eigentlich immer zum Tanzen.
Da kann man einiges
dann,
ja. Stimmt,
richtig cooler Song.
Ich glaube, mich würde es damit jetzt nicht auf die Tanzfläche so unbedingt, also dass ich sage, wow, Gott, ich muss tanzen, das ist mein Song. Aber ich kann das schon verstehen. Ist mehr eher, für mich wäre das eher so im Autofahrsong. Aber
ja, aber hat mir ja nicht die Kategorie. Und für die Bahn, da will ich mich bewegen. Da kann ich nicht in so einem Achterabteil sitzen.
Okay. Ich habe auch zwei Songs am Start hier. Und ich habe jetzt zwei Songs für euch am Start, Leute. Hey.
Zwei sogar.
Und ich habe erst überlegt, was auf Partys natürlich immer gut geht, sind die 90er, klar, gerade am gewissen Pegel, aber es gibt einen 90er-Song, der kommt nicht ganz so shady daher wie die anderen abgeranzten 90er-Hits, die dann alle kommen, hier Rhythm is a Dancer und so weiter.
Freedom.
So die üblichen, aber auf den können sich alle immer gut einigen, weil der ist so ein bisschen, der hat ein bisschen mehr Klasse, obwohl es auch so ein typischer 90er-Song ist. Und zwar ist es natürlich Freed from Desire von Gala.
Du hast recht, auf den schämt man sich nicht so.
Ja, den haben viele nicht so, verbinden den nicht sofort mit dieser Standard-Playlist, die immer kommt auf dem Dorffest, wenn es heißt, die 90er sind da. Auch ist ein guter Song. Kann man gut zu feiern.
Ist der auch schon geremixed, gecovert worden? Boah, weil die haben doch jetzt alle gerade so ihren Revival, die
Hits der 90er. Es gibt auf jeden Fall einen Song von Frieda Gold, der das irgendwie drin hat, aber...
ja, stimmt, ich kann mich... Oh, jetzt, wo du den spielst, ich weiß, es war im Sommer in den 90ern. Nein, aber es ist ein echt guter Song, das stimmt.
Nach dem Refrain hat sich ja Nana auch benannt.
Ist das dein Ernst?
Nee. Aber ich finde das cool, weil das dann immer so dieser Schreibprozess, okay, wir brauchen noch einen Refrain, was machen wir? Ja, wir könnten na machen. Ja, okay, schreib das mal auf.
Nee, die stehen da so im Studio und dann macht einer irgendwie so und dann sagt der andere, hey, stop!
Stop it!
Do it again!
Stop it, Farid!
Und dann dann spüren sie es. Ja, der ist cool.
Genau, und der andere, den ich habe, der ist auch nicht so ganz typisch auf jeder Party-Playlist. Mhm. Ich glaube, man kennt ihn, weil der in irgendeiner Werbung war, aber der geht halt von der ersten Sekunde sofort voll rein. Und ist dieser hier. Das ist von Willy Moon. Ich weiß nicht, kennt ihr den?
Mhm. Ja. Hab den aber noch nie auf dem Dancefloor gehört.
Nee, genau, der ist nicht so... Ich geh mal ein bisschen rein. Das ist dann dieser Beat, der sich so... Genau, ist auch relativ repetitiv dann im Aufbau so, aber finde ich immer gerade mit diesem Einstieg da ganz dankbar. Und genau, Willy Moon, ich recherchiere noch, in welcher Werbung der war, aber...
Ja, daher das habe ich auch gerade überlegt.
Wahrscheinlich eine Handy-Werbung, Handy-Mobilfunk-Anbieter, andere Kategorie.
Kriegt man noch raus. Aber das wären so meine zwei spontan.
Früher
ich habe gerade überlegt, ist das Wu-Tang Clan Sample?
Genau. Nee, ne?
Doch, na klar. Das ist ein Wu-Tang Clan Sample. Ich war gerade so, wo er Ain't Nothing to Fuck With. Ich habe mal Wu-Tang Clan. Oder bin ich gerade blöd? Was sagt man das?
Jetzt.
Tiger Sam.
Ja, der ist drin.
Okay.
Ja.
Ich weiß, kennt ihr noch Lumidi mit dem, die auch eigentlich mehr so ein One-Hit-Wonder war mit diesem wo dann auch Busta Rhymes irgendwie mitgemacht hat.
Genau, die immer so leicht schief gesungen hat, was da dann der Style war.
Genau, und diesen Song, das war auch so, das war, glaube ich, damals so ein, wo ich, okay, ich lasse meinen Bacardi Razz und meinen Smirnoff Ice mal kurz stehen und gehe auf die Tanzfläche.
Das war übrigens für Apple, die Werbung für den Apple iPod.
Ah. Lumidi dann später auf Kusavas zweitem Album.
Stimmt.
Hat sie den Refrain gesungen.
Stimmt. Stimmt, ja. Krass.
Faust, der Man. Nein, ich bin der Champ. Ich gebe euch live a cappella das Feeling einer gesamten Band.
Das habe ich ganz vergessen.
Mhm. Die besten Tage sind gezählt und over. Beste Tage sind gezählt, hieß der Song, glaube ich, ja. Jetzt sind wir so halb schon reingekommen durch
so
Präferenzen in unsere, und sagen wir mal jetzt, wie es ist, das sind die Songs, zu denen wir dann wirklich richtig abgehen, aber natürlich nur heimlich in unseren Zimmern, zu den Guilty Pleasures. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt lassen wir mal die Hosen runter, ja? Bisher haben wir unser Image gebildet und gezeigt, was wir so für coole Typen sind. Jetzt können wir das Ganze nochmal zum Abschluss hier einreißen. Wer möchte denn anfangen?
Ich glaube, ich bin gerade nochmal umgeschwungen hier in letzter Sekunde.
Holst du jetzt einen Schlager raus?
Was ist denn nochmal? Nee.
Nee.
Aber macht ihr ruhig erstmal.
Okay, dann fang ich an.
Doch,
ich wette, da gibt es ja schon einige. Also allein, dass ich mich erst seit kurzem zu meiner kompletten 80er Affinität derartig bekenne, da ist eigentlich so viel Scheiß auch entstanden. Und also es ist viel gute Musik, aber wahrscheinlich habe ich gerade in den 80ern, von diesen 80er Tracks, sowas wie Zombie, Are You Zombies oder so. Was ist mir nicht peinlich, nee.
Okay, ich hau raus.
Ja,
okay. Weil Gewürzregal hätte diese Band eigentlich drin vorkommen müssen, weil ich sie als Kind sehr, sehr gut fand.
Die Prinzen.
langes Intro.
Okay.
Wer es sagt, ruft's rein, ja? Wenn man, ja, okay.
Ach so, ja, klar. Ja, Take That, ja. Super Song.
Never Forget.
Ja. Also, ja, ja, super.
Ich bin ein riesen Take That-Fan. Ich hatte,
Anja auch, sehen wir in ihrem Gesicht.
Ich habe keine Ahnung, was das
ist. Never Forget ist natürlich der Song, da war Robbie nochmal im Video. Mhm. Und die Pressekonferenz, wo sie sich getrennt haben, beziehungsweise wo Robbie gesagt hat, er ist nicht mehr dabei, war ein richtig, also da habe ich richtig geheult. Das war für mich wirklich ein Weltuntergang, krass. Take That. Und den Song habe ich dann in meiner Studienzeit, auch bei meinem Geburtstag unter anderem, haben wir den bei Karaoke gesungen und alle standen mit auf der Bühne. Es war ein richtig moving Moment.
Ich kenne den leider nicht.
Du kennst den
Song? Warte, warte auf den Gefahr. Ja, ja.
Doch, doch, den kennst du. Jetzt geht's los.
Ah, ja. Where you coming from?
Ja, Robbie stimmt. Im Video wird mit Kuscheltieren zugeworfen. Und ich hatte damals, ich weiß nicht, es war nicht doch, Bravo, aber irgendwie so ein Starschnitt-Foto, Doppelposter. Und da war auf der Vorderseite Take That, die sich dann getrennt hatten. 94 oder 96, ich glaube 94. Und auf der Rückseite Ayrton Senna, Formel-1-Fahrer, der 94 verunglückt ist. Mhm. Also ein komplettes Vorder- und Rückseite richtig ins Klo gegriffen mit dem Poster. aber ey, ich muss auch sagen, als Take That dann später zurückkam, mit Patience, Have a Little Patience und The Flood, wo sie so rudern in dem Boot. Ich fand's geil. Stimmt. Ich fand auch das Compact geil.
Ich war ja so ein komisches Kind, was halt Tokotronic und irgendwie Keimzeit gehört hat in der Zeit. Aber dass Take That sich 1996 getrennt haben, weiß
96,
ich,
ne?
Durch 6,90 Meter, was wir mit Björn Beton besprochen hatten, diesen Song von Blumentopf, wo Blumentopf das erste es waren 6,90 Meter, wo die wiederum dann Jein gesampelt haben. Da müsst ihr mal nochmal die Björn Beton-Folge anhören, aber daher weiß ich, dass Take That sich 96 getrennt haben. Aber jetzt, wo du dann gespielt hast,
da war ich 8.
Ich kannte den Song. Aber
Was? Es kommt einiges wieder hoch bei dir gerade. Ja. Habe ich das Gefühl.
Aber hattet ihr so, also ich hatte hier eigentlich auch noch eine Quizfrage, aber die wisst ihr ja dann wahrscheinlich für euch.
Hau raus.
Ja, in welcher Band sang Ronan Keating vor seiner Solo-Karriere?
Ja, Westlife.
Was sagst du?
Nee, Boyzone hießen die, sorry.
Ich brauche mal ABC. Ich weiß es dann,
okay,
wenn
ich habe ABC. Caught in the Act.
Nein.
New Kids on the Block.
Nein.
Take That,
nein.
Boyzone.
Ja, Boyzone, ja.
Ja.
Und wer war denn Westlife nochmal?
Ja, das waren
war
so
der,
ähnliche. Die waren aber
die waren auch so blond.
Die hatten aber nicht Mann so Riesenerfolg wie.
Aber war das mit Sarah Connor zusammen? Ist das Mark Terenzi? Nee, ist nicht
das
Westlife.
Das ist Mark Terenzi, aber das Westlife, war eine ganz andere Band. Das war.
Ja. Boyzone, stimmt. Life is a roller coaster, just gotta
Das war ja schon.
Das war so, aber sorry, hey.
Aber was war überhaupt mit der
was
Band?
Was war Boyzone? Die hatten
keine Ahnung, irgendwas, wo sie getanzt haben wahrscheinlich. Weil ihr es gerade sagtet, diese Bravo-Hits-CDs, oder wo man dann diese ganzen, also daher kannte ich nur Take That, glaube ich, oder aus dem Radio oder so. Also da waren die halt, hatte ich die mal irgendwo drauf. Aber habt ihr diese Bravo-Hits irgendwie, wo dann immer alles mögliche, wo der große Mix
schon
war?
Ja, ich kann mich nicht erinnern, dass ich die jemals mal gekauft habe, aber irgendwie hatten wir die dann immer da, ne?
Mhm.
Und Take That, muss ich sagen, also so viele Hits, Back for Good. Wo ich mich immer an die Bulli-Parade Back für Ruth.
Ich koche und Back für Ruth.
Ja. Babe, wo Mark Owen dann das erste Mal gesungen hat. Und da geht es irgendwie darum, dass er jemandem ein Kind gemacht hat.
Ist das Zeitlupen-Regenvideo?
Nee. Mark Owen,
ja,
stimmt.
Nee, das, was du meinst, ist Back for Good.
Also ja, stimmt.
Das wo
ist
sie
ja
in der Pfütze tanzen, ja. Babe, da kommt er so an, besucht so eine Frau und die sieht dann, dass da sein Kind ist, was hinter ihm ist.
Mhm.
Also,
ich habe noch eine Quizfrage dazu.
Hau raus.
Wann erschien die erste Bravo-Hits-CD?
Oh,
1999, 1992, 1987 oder 1996?
Ich gehe auf 92.
Mhm. Würde ich auch sagen.
Ist richtig. 1992, die erste, ich weiß nämlich doch, dass meine allererste CD, wo, also oder die wir im Haushalt hatten, das war ja nicht meine, das gehörte meiner Mutter, war dann halt so die Hits von 1993, das war nämlich die erste, die wir auch hatten. Und 94 auch, da war Lucy Electric drauf und Toten Hosen waren mit und alles nur, weil ich dich liebe oder aus Liebe oder wie der Song hieß und 1, 2 Polizei und so. Daher weiß ich manchmal wegen dieser CDs, weil wir die rauf und runter gehört haben, weiß ich bei manchen Liedern einfach exakt bis heute das Erscheinungsdatum.
Hm. Ich glaube, ich sehe auch gerade, ich weiß nicht, ob ihr das Cover seht.
Ja.
Wohl Hits. New Kids on the Block.
Ja.
If You Go Away, U96, das Boot.
Da waren sie alle.
Harpe Kerkeling Hoods auf der Bravo Hits 1 drauf gewesen. Krass.
Ich möchte noch nachreichen, übrigens, welchen Song hatte Boyzone natürlich? No Matter What.
Stimmt. Oh, stimmt, da waren die auch in so einem Studio mit so, ach, ich war, keine Ahnung, es sah für mich alles gleich aus.
Weil du meintest Caught in the Act, ich habe mal in der Schule performt einen Caught in the Act Song. Da bin ich, glaube ich, am Tag der Aufführung eingesprungen und ich weiß nicht, wie wir es in der Turnhalle geübt haben und mich gefragt haben, ob ich einspringen will. Ich weiß aber nicht, welcher Song das von denen war.
Habt ihr dann auch gesagt, welcher Typ du bist?
Ja, ja. Everywhere. Ich war, glaube ich, der sich später geoutet hat oder so.
Also mein Guilty Pleasure Song, der mir halt sofort einfiel. Es gab da bestimmt noch tausend andere, aber den ich halt immer ist dieser hier.
Ja. Keep Bleeding, Bleeding Love. Leona Lewis.
Ja.
Ist nicht British Idol, American Idol?
Ich habe keine Ahnung, ich weiß nichts X-Factor. Über die Frauen leider.
X-Factor, ich glaube fast nicht mal gewonnen, wenn ich...
Doch.
Aber das war mir damals peinlich, als der Song rauskam und ich ihn ganz laut gehört habe.
Das ist doch ein Hammer-Song.
Jetzt setze ich das aus, aber damals war mir zu
gewonnen. Ja.
Es war mir zu poppig.
Oh.
Ja. Ich finde den so geil. Ich hatte, glaube ich,
die ist 36 heute, ne? Verheiratet mit Dennis Jauch?
Tja, also
im Deutschen, ne?
Ja.
Ja, stimmt.
Ach, krass.
Ja, und auch kein One-Hit-Wonder, ne? Also dieses Burn von ihr ging auch noch.
Die hatte durch noch die den Decke. Snow Patrol-Song Run, hat sie noch gecovert. Ja.
Okay. Ich hab, für mich ist das der einzige, den ich weiß nur, wie ich den im Auto gehört habe. Und ich so laut mitgegrölt habe und mir es eigentlich, und es vor meinen Freunden peinlich war, weil die eigentlich ja, für die war ich ja die irgendwie eigentlich KZ hört oder so, ich weiß nicht. Und das, aber ich habe den und find bis heute den so, ja, wo ich so, wo man so die Augen zumacht und dann so mitmacht. Das ist mein Guilty Pleasure Song.
Ich bin gerade noch mal in letzter Sekunde umgeschwenkt, als du X-Factor nanntest, oder britische Castingshow und so, da fiel mir noch einer ein. Vorher hatte ich ganz langweilig Larger Than Life von den Backstreet Boys, weil ich den so imposant der ist halt so krass wuchtig produziert, wenn dieses Intro oder du. Aber jetzt habe ich mich spontan umentschieden. Ich weiß gar nicht, ob der so mega bekannt ist in Deutschland, aber vielleicht schon. Und zwar britische Castingband Girls Aloud. Und der Song heißt Sound of the Underground und geht so. Ich glaube, den kennt man hier nicht so, oder? Ich weiß es aber nicht genau. Den hat meine Schwester damals mitgebracht aus England. Ich mach mal einen Refrain.
Doch.
One Direction?
Nee, das war so eine wie Sugar Babes in der Zeit, oder?
Genau, ja. Das war 2003 kam das Album hier, also ein bisschen später. Jetzt kommt der Refrain.
Ich weiß noch ganz genau, kenne ich, ja.
Cheryl Tweedy war da unter anderem in der Band, die als Cheryl Cole dann noch bekannter wurde, als Solokünstlerin, sie mit dem Fußballer zusammen war.
Ashley Cole?
Mit Ashley Cole, genau. Mit dem war sie verheiratet und genau.
Oder Helmut.
Also das ist witzig, ja. Ich hätte das niemals mehr, aber ich erkenne den Song auf jeden Fall. Das war in der Phase, in der man auch so Buffy im Bann der Dämonen geguckt hat und irgendwie so diese, das
wahnsinnig
ist ein super Song.
Song, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Genau. Nee, wie hieß sie denn? Nicht Cheryl Cole.
Doch.
Doch, Sherrod.
Ja, ja.
Und Spice Girls habt ihr nicht
auf also, der wo du gerade natürlich Sugar Babes gesagt hast, Sugar Babes natürlich auch so ein ja, Hammer.
Das kann man, das nee, kann nicht, man nicht als Pleasure. Guilty Pleasure.
Einfach nur ja, Pleasure, ja. Ja. Die Mädels. In, egal in welcher ihrer 7 Besetzungen, richtig gute Songs gehabt. Aber Spice Girls ist bei dir. Spice Girls finde ich Hammer. Dear Mama? Mama?
Nee, wie hieß das? Mama, I love you. Einfach nur Mama wahrscheinlich. Mama, ja, keine Ahnung.
Keine doch, Ahnung. Ich habe hier nur irgendwo noch ganz die Quizfrage auch, woran, in welchem Jahr sie sich gegründet haben. Ich finde die nur allerdings.
Spice Girls?
Ja, hier habe ich sie.
99.
Ah, nee, vielleicht früher, ein bisschen 98. Früher.
Sowas.
Ja, wahrscheinlich noch ein bisschen früher.
Nee, guck mal. Der Trennung 96, da kamen die nicht direkt. Vor dem Millennium.
Also wirklich, wann die 99. sich gegründet haben.
Ach so.
Ja. Ich sag oh, so Mitte der 90er wahrscheinlich sogar. Vielleicht so 96 oder
92,
so.
93, 94 oder 95. Dann wäre jetzt meine ABC.
94.
95.
94 ist richtig. 94 ist
okay,
richtig.
Aber wann kam Wannabe?
Ja, also ich weiß nämlich auch da noch, dass ich im Ferienlager war. Und,
du warst also halbe Leben im Ferienlager irgendwie.
96er das, Album, Spice. 96,
das war dieses, okay. Genau, das war 96, krass. Aber gegründet haben sie sich offensichtlich schon 94, laut meiner Quelle, die ich da im Internet hatte. Ja, das ist jetzt.
Aber waren die nicht so zusammengecastet auch? Nee.
Kann sein.
Die waren das so richtig zusammengestellt. Wir nehmen hier eine rothaarige, wir nehmen die vermeintlich hübsche.
Ja, die sportliche, die blonde, ja. Die posh und wer sie nicht posh, weiß alles.
Sporty, Baby.
Ginger. Nicht Ginger sogar?
Kann
Ginger
sein, ne?
Posh. Ginger, und wie Ginger hieß, war Jack Gary Halliwell, genau. Mel B Mel war B. doch sporty. Nee. Sporty. Mel C, ich war nicht, Mel verwechsel B. Ich mal, ja. Ach, kein Plan.
Ich weiß nicht, wer C und B ist immer.
Aber da habe ich jetzt auch, wie gesagt, ich kenne nur diesen einen Song von denen und den Rest nicht, aber ja, das war, ja.
Ja.
Krass.
Ach Mensch.
Das ist ein Pleasure.
Ich hoffe natürlich, dass euer Guilty Pleasure hier dieser Podcast war. Mhm. Soundgäste, nochmal ein großes Dankeschön auch an Sony Music, die ja, das möglich gemacht haben, hier zusammen mit Rocket Beans. Und das kann man, glaube ich, schon so sagen, uns so einen kleinen Herzenswunsch zu erfüllen. Denn wir arbeiten natürlich auch seit Jahren zusammen oder haben jahrelang zusammengearbeitet. Aber das Projekt ist, würde ich schon sagen, einzigartig. Und dass wir hier die Chance hatten, so viele tolle KünstlerInnen auch kennenzulernen, an die wir sonst wahrscheinlich nie rangekommen wären.
Auf jeden Fall.
Sagen wir, wie es ist. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, da mal auf sich auf andere Gefilde zu begeben und eben mal wieder ein bisschen wirklich unvoreingenommen neue Musik zu hören, mit der man sich sonst vielleicht nicht beschäftigt hätte. Das war auf jeden Fall, hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja, tolle neue Musik entdeckt dabei auch, also ich, nicht nur durch unsere Playlist. Und ich hoffe, da hat auch irgendwie der ein oder andere vielleicht Hörer, Hörerin da auch vielleicht gesagt, oh cool, ich habe auch was Neues entdeckt. Aber ganz bewusst auch einfach wieder viel Musik gehört und viel Spaß bei den Quiz, also bei den Quiz-Sachen schon gehabt. Also das muss ich schon sagen, ich weiß, das ist, dafür musste ich nichts tun, außer anwesend sein. Aber das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht. Aber mir macht es auch Spaß jetzt hier, wie wir es gerade machen, über Musik abzunörden, was wir auf dem Sendern immer nicht so konnten oder können.
Ja.
Und das hier dann zu nutzen, ist schon cool. Also auch von mir vielen Dank an, vor allem an Marc.
Absolut.
Und an Sony.
Marc hat es wirklich geschafft, aus so einem cringy, oh, wir spielen ein Spiel, was zu machen, was wirklich zu einem Highlight der Sendung geworden ist.
Hört bitte auf.
Von daher große Props.
Bist du?
Du meintest doch vor der Sendung, dass wir das ruhig nochmal erwähnen sollten. Nee, jetzt irgendwie nicht. Jetzt spielst du uns runter. Ach, komm.
Nee, also auch cool, dass Sony Music das mit uns gemacht hat. Das ist auch cool gewesen, von denen auch uns dann die ein oder anderen Kontakte mit geholfen haben, dass wir die, mit die wir hier besprechen konnten und. Ja.
Ja, dann bleibt uns nichts weiter zu sagen als vielen Dank an das ganze Team bei Sony, bei Rocket Beans, die ja diesen Podcast möglich gemacht haben, an euch beide natürlich. Und
an dich.
Ja, und vor allem natürlich an die Hörer und Hörerinnen, die uns hier begleitet haben auf dieser Reise und unsere Interviews verfolgt haben. Die persönliche Note als Playlist bleibt natürlich auch erhalten. Da könnt ihr gerne noch mal ein bisschen nachhören. Da werden wir auch das heute reinpacken, was wir heute hier so alles besprochen haben. Packen wir auch noch mit drauf. Das war's mit Soundgäste. Vielen Dank, Anja. Vielen Dank, Marc. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Der Soundgäste-Podcast ist eine gemeinsame Produktion von Rocket Beans Entertainment und Sony Music Germany.
Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today, we talk brainstorms with UX designer Brian. Let's go. First question. You thought you'd see everyone's idea in the team brainstorm, but you've got a grand total of one. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, right? Because in Miro, the team can add ideas now or later. And with Privacy Mode, we can keep them anonymous until they're good to share.
Correct. Next, you need the best way to explain your idea, but all you have is a few sticky notes. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board, because, you know, in Miro, I could record videos, add text, images, links, and digital sticky notes, of course, present my thoughts the way I want.
Right again! Now, you're looking for a past idea you thought was just genius. Only you could find... Oh, there it is! Drawing Board or...
Miro! All our finished and unfinished work lives in one place.
And he's won.
Join over 60 million people getting ideas noticed in Miro Brainstorms. Get your first three boards for free at Miro.com. That's M-I-R-O.com.